beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Der Predigtext für den heutigen zweiten Advent vorgesehen ist, der ist so kurz, dass es sich fast nicht lohnt, ihn zu lesen. Ich lese ihn trotzdem aus Jakobus 5, die Verse 7 und 8. Es geht da um die Ankunft des Herrn, um eine Antwort auf die Frage, wie soll ich dich empfangen? Da schreibt Jakobus: Habt nun Geduld, Brüder, und ich beziehe die Schwestern mit ein, habt nun Geduld bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- oder Spätregen empfangen. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Liebe Schwestern und Brüder, die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Wer glaubt denn das heutzutage noch? Mal im Ernst, glauben Sie, dass die Ankunft Jesu unmittelbar bevorsteht oder dass sie zumindest sehr bald erfolgt? Nun gut, wenn man sieht, wie es in der Welt gegenwärtig zugeht, mit welch katastrophalen Ereignissen und Entwicklungen wir rechnen müssen, die uns möglicherweise oder gar wahrscheinlich bevorstehen. Wenn ich denke an die schlimmen Folgen der Klimaerwärmung, an denen der Klimagipfel, der zurzeit in Paris tagt, vermutlich wieder nichts Gravierendes ändern wird. Wenn ich daran denke, dass der IS-Terror auch bei uns in Deutschland möglicherweise bald zuschlagen und Todesopfer fordern könnte. Wenn ich an den Finanzcrash denke, der uns noch ereilen könnte, denn die Finanzkrise ist ja keineswegs gelöst, im Gegenteil, die ist nur ein bisschen in den Hintergrund getreten. Wenn ich mir die Krisen, Kriege und Katastrophen in unserer Welt vor Augen halte, ja, dann ist der Wunsch, dass der Herr bald kommen möge und mit ihm die neue Welt Gottes, diese Welt, in der Frieden und Gerechtigkeit sein wird, in der es kein Leid, keine Not, keinen Tod mehr geben wird, dann ist dieser Wunsch so stark wie selten zuvor in mir vorhanden. Dann hoffe ich und wünsche ich, dass Jakobus recht behält mit seiner Aussage, die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen und dass es doch hoffentlich nicht mehr lange dauern möge bis zu diesem erlösenden Ereignis. Doch wie kommt Jakobus zu dieser Gewissheit? Hat nicht Jesus selbst gesagt, dass er den Zeitpunkt seines Kommens selber nicht wisse? Von jenem Tag und jener Stunde, sagt er, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern allein der Vater. Und hat sich Jesus nicht geirrt, wenn er dann doch zumindest sagte, dass seine damaligen Zeitgenossen, also vor 2000 Jahren, die Menschen das zu Lebzeiten noch erleben werden? Wenn er sagt, wahrlich, ich sage euch, es sind einige von denen, die hier stehen, die werden den Tod keinesfalls schmecken. Das heißt, sie werden auf keinen Fall sterben, bis sie den Sohn des Menschen, also Jesus, haben kommen sehen in seinem Reich. Nachzulesen in Matthäus 16. Wen wundert es dann, wenn Paulus etwa 20 Jahre später an die Thessalonicher schreibt: Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, also Paulus und die damaligen Christen, zugleich mit ihnen, mit den auferweckten Toten, entrückt werden dem Herrn entgegen. Paulus ging also wie selbstverständlich davon aus, die Wiederkunft Jesu noch zu Lebzeiten zu erleben. Doch mit der Zeit mussten die Christen erkennen, dass sich diese Hoffnung nicht erfüllte. Und so ringt der zweite Petrusbrief unter anderem mit der Frage, wie die Verzögerung der Wiederkunft, der endzeitlichen Ankunft Jesu zu erklären ist. Und er gibt auch einige Antworten darauf und ermahnt dazu, diese Hoffnung doch nicht aufzugeben, auch wenn sich ihre Erfüllung empfindlich verzögert. Er sagt dann unter anderem, 1000 Jahre sind für den Herrn wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Und auch Jakobus fühlt sich gedrängt, seine Leser zur Geduld zu ermahnen. Das heißt doch, sie zu ermutigen, trotz aller Verzögerung unbeirrt an der Überzeugung festzuhalten, dass die Ankunft des Herrn nun doch nahe herbeigekommen ist. Ja, liebe Christen im ersten Jahrhundert, wenn ihr euch schon mit dem Zeitpunkt so geirrt habt und wenn ihr schon Mühe hattet, an der unmittelbaren Nähe der Wiederkunft Jesu festzuhalten, wie sollen wir dann heute 2000 Jahre später noch davon überzeugt sein? Dieses Habt Geduld in unserem kurzen Bibelwort gleich zweimal. Dieses Habt Geduld, das klingt doch wie die Durchhalteparole eines verzweifelten Gemeindeleiters, dem in dieser Frage auch nichts anderes mehr einfällt als das Prinzip Hoffnung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Man kann die Sache so sehen, die Argumente dafür sind ja nicht ganz abwegig. Man muss es aber nicht. Und jedes Mal, wenn mich diese Gedanken befallen, dann will ich ihnen nicht die Oberhand belassen. Und schon gar nicht in der Adventszeit. Denn gerade diese Zeit will uns doch nun seit nunmehr 2000 Jahren daran erinnern, dazu ermutigen, aufzurufen, unsere Hoffnung, ja unsere Gewissheit, dass Jesus wiederkommt, nicht aufzugeben, sondern lebendig zu erhalten und damit zu rechnen, dass es tatsächlich bald soweit sein könnte. Dabei will ich mich aber nicht auf das heimelige Gefühl verlassen, das mich in der Adventszeit, ich gestehe, hin und wieder überkommt. Auch nicht auf die Sentimentalität, die sich in dieser Zeit breiter macht als gewöhnlich. Im herzerwärmenden Duft, Schein, der Duft kommt gleich, im herzerwärmenden Schein der vielen Lichter, in der Dunkelheit, im Wohlfühlduft von gebrannten Mandeln und Lebkuchen auf den Weihnachtsmärkten, in der Vorfreude auf besinnliche Tage in der Weihnachtszeit. Das alles kann ja jäh zunichte werden, wenn etwa der Terror zuschlagen oder irgendetwas anderes bei uns einschlagen sollte. Nein, auf meine Gefühle, auf meine Stimmungen will ich mich dann nicht verlassen. Woraufhin können wir uns dann aber die Aufforderung des Jakobus, Geduld zu haben im Blick auf die Wiederkunft Jesu, woraufhin können wir uns diese Aufforderung denn dann zu eigen machen? Und zwar nicht im Sinne einer Parole, die wir eben befolgen, weil sie in der Bibel steht, sondern im Sinne eines Wortes, das die Kraft in sich trägt, aus der heraus wir dann wirklich mit Geduld, in innerer Überzeugung, das auch leben können. Zunächst mal lohnt es sich, genau hinzuschauen. Dieses habt Geduld, das lautet im Griechischen wörtlich, wartet mit Ausdauer. Das klingt schon viel besser. Es geht hier offenbar nicht nur um ein geduldiges, untätiges Dasitzen und Warten, so nach dem Motto, naja, schauen wir mal und wird schon werden. Ich denke hier eher an einen Marathonlauf, an die Ausdauer, die man da haben muss, wenn man das Ziel erreichen will. Und die Gewissheit, dass es dieses Ziel gibt und dass ich dieses Ziel unbedingt erreichen will, es kann auch das Wirtshaus am Ende einer längeren Wanderung sein, diese Gewissheit und dieser Wille, das Ziel gibt es und ich will es erreichen, das ist es doch, was in uns Geduld und Ausdauer erzeugt. Christsein als Marathonlauf, als Wanderung auf das Ziel der Wiederkunft Jesu hin, auf die unmittelbare Begegnung mit Jesus hin. So kann ich mir dieses Geduld haben vorstellen und so will ich diese Ausdauer auch gerne leben, auch wenn es mitunter mühsam ist. Aber woher wissen wir eigentlich, dass es dieses Ziel auch wirklich gibt und dass es sich lohnt, auf dieses Ziel hin zu leben? Jakobus vergleicht dieses Ziel mit der Frucht der Pflanzen, die der Bauer anbaut. Ja, er schreibt, siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen. Die Geduld des Bauern erwächst also aus dem Ausblick auf die köstliche Frucht, die da auf ihn wartet. Da läuft ihm jetzt schon das Wasser im Mund zusammen, wenn er daran denkt. Und diese Hoffnung, die lässt ihn geduldig warten auf etwas, was er nicht beeinflussen kann, geschweige denn herbeiführen kann. Nämlich den für das Wachstum und für die schließliche Ernte, für die schließliche Frucht unerlässlichen Regen. Hier kann er nur hoffen und warten. Etwas anderes kann er nicht tun. Auch wenn er noch so viel Unkraut jätet und düngt auf seinem Acker, auf seinem Feld, auf seinem Gütle, wenn es nicht regnet und einen kleinen Vorgeschmack haben davon unsere Bauern und Gärtner in diesem Sommer ja schon bekommen, wenn es nicht regnet, ist alles für die Katz. Aber die Hoffnung auf den Regen, die gibt er nicht auf. Und so wartet er geduldig mit Ausdauer. Erstens, weil die Erfahrung dafür spricht, dass es bislang immer noch geregnet hat. Und zweitens, weil die Frucht so köstlich ist, dass er sie unbedingt genießen will. Die unmittelbare Begegnung mit Jesus, das direkte Zusammensein mit ihm, das Trinken aus der Quelle des Lebens, die allen Lebensdurst stillt und die alles Leiden, alle Not, allen Tod überwunden hat. Der Genuss dieser köstlichen Frucht, der wartet auf uns. Sollten wir da nicht auch auf sie warten? Mit Geduld, mit Ausdauer? Ja, werden wir sagen, jetzt wahrscheinlich oder vielleicht, ja, das wollen wir, das will ich. Das klingt gut und irgendwie überzeugend. Aber was tun wir, wenn der Regen ausbleibt? Gut, ein bisschen nachhelfen mit Gießen kann man auch, aber selbst wenn der Regen lange ausbleibt, wird auch das schwierig. Wenn die Pflanzen immer trockener werden, immer kleiner, wenn die ersten Pflanzen schon eingegangen sind, fällt uns dann nicht spätestens dann das Herz in die Hose? Ist dann nicht spätestens es aus mit aller Geduld und Ausdauer? Machen sich dann nicht eher Verzweiflung, Mutlosigkeit breit? Jakobus belässt es nicht von ungefähr bei der bloßen Aufforderung zur Geduld. Er fügt noch eine weitere Aufforderung hinzu. Er schreibt, stärkt eure Herzen. Das schreibt er seinen Christen ins Stammbuch, das schreibt er ihnen mit der Bibel ins Stammbuch, weil er weiß, es ist das Herz ein trotziges und verzagtes Ding. Wer kann es ergründen? Und wenn einem das Herz in die Hosen gefallen ist, dann hilft einem auch das Hirn nicht mehr, jedenfalls das eigene nicht. Und wenn wir Herzrhythmusstörungen im Blick auf die Wiederkunft Jesu bekommen, dann kann uns der Kopf noch so sehr sagen, warte nur geduldig auf die Ankunft des Herrn, dann wird das die Störungen oder gar das Herzversagen auch nicht beheben oder gar verhindern. Hier braucht es eine andere Medizin. Doch die Medizin, die Jakobus uns verschreibt, das ist keine andere als die, die wir schon kennen und die wir schon tausendmal zu uns genommen haben, die ich Ihnen auch heute Morgen schon verabreicht habe, die auch schon Sie zu sich genommen haben, vernommen haben, nämlich die Auskunft, die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Mehr schreibt er nicht. Jakobus schreibt in der Tat, stärkt eure Herzen, denn, und das ist die Begründung, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Mehr und anderes sagt und schreibt er nicht. Er belässt es tatsächlich bei diesem einen Satz, bei diesem einen Zusammenhang. Wir sollen unsere Herzen stärken, und zwar aus keinem anderen Grund als dem, dass die Ankunft des Herrn nahe gekommen ist. Also hier beißt sich doch die Katze irgendwie in den Schwanz. Denn das ist ja genau der Punkt, von dem wir vorhin gesagt haben, naja, so sicher sind wir uns da ja nicht. Weil das schon 2000 Jahre so geht. Und wer weiß, wie lange es noch dauern wird. Auch wenn die Zeichen der Zeit vielleicht eher dafür sprechen, dass es bald sein könnte. Aber genau das spielt bei Jakobus keine Rolle. Er sagt nicht, weil die Zeichen der Zeit dafür sprechen, dass der Herr kommt und berechnet es vielleicht gar noch, dann deshalb auf dieser Grundlage könnt und sollt ihr eure Herzen stärken, könnt und sollt ihr im tiefsten eures Inneren gewiss sein, dass die Ankunft Jesu bevorsteht. Genau das sagt er nicht. Auch hier lohnt sich wieder ein genaueres Hinschauen. Es steht hier nämlich die Zeitform des Perfekt. Die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Sie ist gekommen. Das ist Perfekt. Und was für Grammatikfreaks. Die Zeitform des Perfekt besagt, es handelt sich um einen Zustand in der Gegenwart, der durch ein abgeschlossenes Ereignis oder Geschehnis in der Vergangenheit zustande gekommen ist. Durch etwas, was perfekt ist, was abgeschlossen ist. Was ist dieses Ereignis in der Vergangenheit? Es ist die Tatsache, dass Jesus vor 2000 Jahren ja schon einmal da war, schon einmal in unsere Welt hineingekommen ist. Und das feiern wir demnächst ja zu Weihnachten wieder aufs Neue. Und mit ihm ist damals die Liebe Gottes zu uns Menschen perfekt geworden. Denn er ist der Immanuel, der Gott mit uns. Der eine, in dem Gott ein für alle Mal mit uns ist und für uns ist, weil er damals Mensch geworden ist und unter uns gewohnt hat. Und was er damals begonnen hat, das wird er auch vollenden. Dieses unter uns wohnen. Nicht von ungefähr heißt es am Ende der Bibel beim Ausblick auf die neue Welt Gottes in Offenbarung 21, können Sie das nachlesen. Er selbst, Gott und das Lamm, wird unter den Menschen wohnen. Und dann wird es kein Leid und keine Tränen mehr geben, keine Not und keinen Tod mehr. Das ist dann der Himmel auf Erden. Das ist das Ziel, auf das hin wir unterwegs sind. Und auf dieser Grundlage können wir unsere Herzen stärken. Wörtlich heißt es, macht eure Herzen fest. Macht eure Herzen fest, nämlich an und in Jesus. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meines Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erscheint. Das haben wir am Anfang des Gottesdienstes gesungen. Und wir singen es alle Jahre wieder. Und das ist es, was uns in der Adventszeit neu geschenkt werden will, dass wir unsere Herzen festmachen an und in Jesus. An und in ihm, der schon gekommen ist und der gewiss kommen wird, um das zu vollenden, was Gott in ihm begonnen hat. Dass wir die Türen unserer Herzen für ihn öffnen und ihn einziehen lassen und mit ihm die Gewissheit, dass seine Ankunft nahe gekommen ist. Da spielt dann der Zeitfaktor keine Rolle mehr. Da zählt dann nur und gilt dann nur das eine, so gewiss, wie er schon gekommen ist, so gewiss wird er kommen, weil er es verheißen hat. Und darauf können wir uns verlassen, im Leben wie im Sterben, wenn und weil wir ihn im Herzen tragen. Eine verlässlichere, eine tragfähigere Gewissheit gibt es nicht. Und so will er uns in dieser Gewissheit nun auch in besonderer Weise stärken und festmachen, indem er zu uns kommt, zu jedem Einzelnen ganz persönlich, zu uns allen als Gemeinschaft, indem er zu uns kommt in Gestalt von Brot und Wein. So gewiss, wie er damals gekommen ist, und so gewiss er jetzt kommen wird und schon da ist, so gewiss wird er am Ende der Zeit kommen, um sein Werk an uns und mit seiner ganzen Schöpfung zu vollenden. Lassen wir ihn ein in unsere Herzen. Amen.